Haben wir noch Werte? Das ist das Thema, das uns beschäftigen wird für einige Augenblicke. Dieses Thema ist sehr aktuell, weil wir über Werte täglich in unserer Gesellschaft informiert werden. Da gibt es unterschiedliche Werte wie Politik, Religion, Philosophie, Psychologie. Die Frage ist, worauf kann ich mich letztlich verlassen? Welche Werte sind für mich hilfreich? Zu diesem Thema möchte ich aus der Bibel, aus dem Alten Testament, uns die Werte Gottes lesen. Gott selber hat Werte. Das ist sehr hilfreich oder auch für uns sehr notwendig zu verstehen, dass nicht nur wir Menschen uns um sogenannte Werte bemühen, sondern dass auch Gott selber Werte hat. Und diese Werte, die hat uns Gott aufschreiben lassen, im 2. Mosebuch, Kapitel 20, von Vers 1 an. Überschrieben ist das in der Bibel mit der Aussage, Gott gibt die 10 Gebote. Das sind seine Werte. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Soweit Gottes Wort zu dem Thema, haben wir noch Werte? Gott hat Werte. Und das ist für uns hilfreich zu wissen. Wenn wir über Werte nachdenken, dann ist die Frage, was sind Werte? Was ist das? Werte sind das Fundament, auf dem eine Persönlichkeit ruht. Zum Beispiel ruht die Persönlichkeit des allmächtigen, lebendigen Gottes auf diesen seinen Werten, die ich gerade aus der Bibel gelesen habe. Gott ruht darauf. Das ist sein Fundament. Er hat sich festgelegt, dieses Fundament zu akzeptieren. Und daraufhin kann man mit Gott ganz gewiss leben. Wenn Werte das Fundament für eine Persönlichkeit sind, dann könnte man auch sagen, Werte sind das Rückgrat für solch eine Persönlichkeit. Oder auch Normen für das Zusammenleben in einer sogenannten Gesellschaft. Wenn ein Mensch den Wert hätte, du sollst nicht stehlen, und ein anderer Mensch hat einen anderen Wert, du darfst stehlen, dann können wir miteinander nicht leben, weil ich müsste mein Eigentum schützen. Weil der andere mit dem anderen Wert hat ein anderes Denken über mein Eigentum. Darum haben wir unsere Häuser oft sicher gemacht oder versuchen es gegen Diebstahl oder Einbruch. Werte sind also Normen für das Miteinander. In einer Ehe sollte ein Ehemann, eine Ehefrau gemeinsame Werte haben, dass eine Ehe funktioniert. Denn Werte wären das Fundament für eine Ehe. Wenn ein Ehemann, eine Ehefrau unterschiedliche Werte hat, kann eine Ehe vielleicht schwierig verlaufen. Ich stelle mir das so vor, man wird Familie und bei mir war das in dem Fall so, Eva, meine Frau, legte Wert darauf, dass wenn sie gekocht hatte, dass wir mit unseren Kindern gemeinsam zu Tisch gegessen haben. Aber ich war nicht immer pünktlich. Und somit unsere Jungs auch nicht. Sie haben am Vater das Vorbild gelernt. Und eines Tages hat meine Frau mich ausgeschimpft. Natürlich im guten Sinne, das versteht sich. Und dann sagt sie, das kann ja nicht wahr sein. Ich koche mit Herz und du nimmst das nicht zur Kenntnis. Und die Jungs beginnen genau das Leben zu führen, das du hier praktizierst. Also habe ich mich bei meiner Frau um Entschuldigung bemüht und jedes Mal, wenn sie rief, stand ich auf und was passierte? Unsere Kinder gingen mit. Interessant, nicht? Vater, das Vorbild. Also innerhalb einer Ehe, Familie sind Werte sehr hilfreich oder vielleicht sogar sehr wichtig. In einer Firma ebenso. Wenn der Chef gerne hat, dass die Angestellten pünktlich zur Arbeit kommen, aber die Angestellten sagen, was ist Pünktlichkeit? Meine Uhr geht langsam. Chef sagt, deine Uhr geht zu schnell. Dann funktioniert ein Firmenleben vielleicht nicht. Und wir sitzen alle in einer gewissen Krise. Darum sind Werte Normen für unser Zusammenleben. Ich habe hier einen Artikel aus dem Jahr 1992. Den halte ich für hilfreich zu diesem Thema. Werte, brauchen wir sie? Und das hat ein Dr. Toni Meissner geschrieben, genannt beruflich Publizist. Und das hat er in einer Fernsehzeitung geschrieben. Ich fand das sehr beeindruckend und hatte dann gedacht, ich muss mir das mal kopieren. Und der Artikel ist überschrieben, wir sind eine unchristliche Gesellschaft. 1992. Viele Deutsche mögen ja denken, wir sind Christen. Wir sind eine christliche Gesellschaft. Aber Dr. Toni Meissner schrieb 1992, wir sind eine unchristliche Gesellschaft. Ich möchte vielleicht ein, zwei Gedanken daraus weitergeben. Er schreibt, wenn das Christentum noch wirklich lebendig wäre in unserem Geist und unserer Seele, dann würden wir anständiger miteinander umgehen. Kann man das nachvollziehen? Für mich sofort. Früher war das üblich. Unsere Eltern haben gesagt, wenn ihr mit dem Bus fahrt oder Straßenbahn und es kommt ein älterer Mensch, steht ihr bitte auf. Heute ist umgekehrt, nicht? Kommen Kinder in die Straßenbahn, stehen die Alten auf und sagen, bitte nehmt Platz. So ungefähr. Nach Jesu Gebot der Nächsten und sogar der Feindesliebe wäre im Geiste das christliche Barmherzigkeit. Aber das scheint verloren gegangen zu sein. Und so schrieb dieser Dr. Toni Meissner, denn das Christentum ist ja in seinem Kern eine gewisse Soziallehre. Das heißt, ich schaue, dass es meinem Nächsten gut geht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ich mich selber liebe, dann möchte ich, dass niemand mir mein Eigentum wegnimmt. Also nehme ich auch einem anderen das Eigentum nicht weg. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist doch so. Wenn ich möchte, dass meine Frau mich ehrt, dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich ehre meine Frau. Auch das ist nachvollziehbar. Dr. Toni Meissner sagte, maßgebend für einen christlichen Lebenswandel waren seit jeher die 10 Gebote und die christliche Sündenlehre. Beide haben für das Zusammenleben in unserer angeblich christlichen Gesellschaft kaum noch Verbindlichkeiten. Geradezu komisch mutet es an, wenn man sich die einst so ernst genommenen 7 Todsünden anschaut. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen Ulrich Wickert mal mitbekommen habt. Der hat ein Buch geschrieben, Tugenden, müsste man lesen. Da schreibt er in seinem Buch Tugenden, was wir früher Todsünde nannten, Habgier. Das nennen wir heute Gewinnmaximierung. Achte darauf. Noch einmal. Habgier ist nach der Todsündenlehre eigentlich eine Sünde, die nie vergeben werden kann, wenn ein Mensch habgierig wäre. Heute nennt man das nicht Sünde, sondern Gewinnmaximierung. Aus diesem Laster Habgier wurde eben, wie Dr. Toni Meissner es hier sagt, gesundes Profitstreben. Aus Gefräßigkeit und Wollust Genussfähigkeit und Potenz. Aus Zorn Spontanität und Temperament. Und aus Faulheit, das hat man auch abgeschafft, das nennt man heute Kräfteökonomie. Ich muss mit meiner Kraft haushalten, nur nicht zu viel tun. Nicht, wenn die Mama sagt, abwaschen, oh bitte nicht, ich muss mit meinen Kräften haushalten. Wir hatten zu Hause keine Geschirrspülmaschine. Wir hatten die Papamat, nicht die Lavamat, nicht? Die Papamat. Und Papa, der hat dann gesagt, und ich habe die Kindermat. Und da mussten wir abwaschen. Und das war völlig in Ordnung. Ich bin da nicht dran zerbrochen oder gescheitert. Aber als ich heiratete, war eins der ersten Dinge, ich habe meiner Frau eine Geschirrspülmaschine geschenkt. Das ist doch Kräfteökonomie. Also wir entdecken, dass in der Gesellschaft einiges sich verändert hat. Der Zeitgeist hat in den letzten Jahren die 10 Gebote außer Kraft gesetzt. Die meisten Menschen in unserem Land oder Europa haben keine Furcht mehr vor Gott, weil wir Gott abgeschafft haben. Also in einem gewissen Sinne, den gibt es nicht mehr. Also sind auch seine Werte nicht mehr für mich maßgebend. Du sollst keine fremden Götter haben neben mir. Dr. Toni Meissner sagt, der Christ hat sie aber massenweise, die Götter, den Götzendienst. Wir wollen das nur nicht anerkennen. neben den inbrünstig angebeteten Göttern wie Mammon, also Geld, nicht? Wir beten Geld förmlich an. Vielleicht einen Beruf, Firma wechseln, um mehr zu verdienen, wie auch immer. Wir haben das Automobil. Das sind unsere Gurus, Idole, so Dr. Toni Meister 1992. Heute heißt das Gebot letztlich, wir haben Gurus, allerlei Idole des Sports auf der Leinwand und ich bin mein Herr, mein Gott, ich brauche keine fremden Götter neben mir. Das ist die Veränderung von einer christlichen Gesellschaft zu einer unchristlichen Gesellschaft. Darum die Frage, haben wir noch Werte? Vater und Mutter ehren wir nicht mehr, sondern wir schieben sie ins Altersheim ab. Ich komme ja jetzt langsam in diese sogenannte Lebenszone. Ich war mit Eva in England und da lasen wir eine Postkarte und da stand drauf, sei nett zu deinen Kindern, denn sie suchen dir später dein Altenheim aus. Bangladesch, Nordkorea, Vietnam, Ostchina. Dann dachte ich, die Karte muss ich mir mitnehmen, zu Hause aufhängen, weil meine Kinder suchen mir mein Altenheim aus. Also bin ich nett zu meinen Kindern. Du sollst Vater und Mutter ehren. Oder Ehebruch. Das wird heute oft nicht mehr als Sünde begriffen, vielleicht sogar von manchen Psychologen als hilfreich für eine Eheauffrischung empfohlen. Was ich in der Seelsorge zur Kenntnis nehme, ist, dass Ehebruch etwas sehr Dramatisches ist. In der alten Bundesrepublik Deutschland haben jedes Jahr 9200 geschiedene Menschen Selbstmord begangen, weil sie mit der Scheidung nicht zurechtkamen. Heute reden wir darüber nicht mehr, weil man das nicht mehr wahrhaben will, wie Menschen unter solchen Werten der Veränderung leiden. Soweit Dr. Toni Meissner. Sein Abschlusswort: an den Christengott zu glauben ist eine Sache und im Sinne der menschlichen Ideale des Christentums zu leben eine andere. An einen sogenannten Gott glauben, das ist etwas, was mein Lebensalltag nicht berührt. Ich sage vielleicht, ich bin gottgläubig, aber ich lebe wie ein Heide, eine Heidin. Die Werte Gottes haben keine Bedeutung für mein Leben. Und das beides zu erkennen, wäre hilfreich. Das ist auch eigentlich ein gewisses Ziel für solch ein Thema, haben wir noch Werte. Werte können sich ändern. Zum Beispiel der Wert Höflichkeit sich zum Teil sehr geändert hat. Wir wurden von unseren Eltern immer aufgefordert, höflich zu sein. Ich würde heute sagen, dass die junge Generation vielleicht ein bisschen freizügiger mit Höflichkeit umgeht. Konfliktfähigkeit, Pünktlichkeit, das sind Werte, die sich geändert haben. Oder Herzlichkeit, was auch sonst noch alles zu diesem Thema gehört. Am 10. Mai 2012 beschloss der argentinische Senat mit 55 Stimmen gegen 0 Stimmen bei 17 Enthaltungen eine Reform des transsexuellen Gesetzes. Das war vorher nicht möglich. Wenn ein Mensch den Eindruck hat, ich bin geschlechtlich Mann, möchte aber Frau sein, diese Veränderung ist jetzt in Argentinien ab dem 10. Mai 2012 möglich. Daran erkennen wir, Werte verändern sich. Vor zwei Tagen hörte ich in den Nachrichten, dass in Indien das Gesetz gegen die Homosexualität aufgehoben worden ist. Das war immer unter Strafe gestellt und jetzt ist es straffrei. Wir entdecken, Werte ändern sich. Und so ändern sich auch Werte unter Umständen in unserem Leben. Was uns vielleicht früher hoch und heilig war, ist es vielleicht nicht mehr. Vielleicht sind andere Dinge, die uns früher nicht so sehr berührten, uns jetzt wichtig. Szenenwechsel. Es gibt Missionen oder Missionsgesellschaften, die sich um das Wohl von Menschen einbringen. Zum Beispiel eine Missionsgesellschaft, die sich um Kinder kümmert, die Kindern auch etwas von der Liebe Gottes sagen möchten oder den Kindern erzählen, Gott, der Allmächtige, der Lebendige, lebt und ist erfahrbar. Jeder Mensch kann diesen Gott kennenlernen, wenn er will. Eine Schuldirektorin hat solch eine Missionsgesellschaft eingeladen mit dem Gedanken, was könnten diese Leute in dieser Mission für die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule tun. Es wurde ein Termin gemacht. Diese Mitarbeiter dieser Mission gingen in die Schule und sie waren ganz überrascht, dass in dem Lehrerzimmer die Rektorin und alle Lehrerinnen und Lehrer anwesend waren, weil man wollte gemeinsam nachdenken, was kann man für die Schulkinder tun. Dann kommt etwas ganz Beeindruckendes. Die Direktorin sagte zu dieser Missionsgesellschaft, zu diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Kinder brauchen Werte für ihr Leben. Da würde ich sagen, sind wir uns alle einig, oder? Kinder brauchen Werte für ihr Leben, wirklich. Es sagte mal jemand zu mir, du brauchst deine Kinder nicht erziehen, sie machen dir doch alles nach. Und dann dachte ich, das muss ich mir merken. Also vorleben, vormachen. Die Kinder brauchen Werte für ihr Leben, sagte die Rektorin. Und dann legte sie noch einen Satz nach. Und der lautete, die Werte in unserem Land sind von der Bibel geprägt. Aber ich halte nicht viel vom Glauben. Aber die Werte sind für die Kinder wichtig. Merken wir diese Zerrissenheit. Ein erwachsener Mensch, eine Rektorin, hält nicht viel vom Glauben und die christlichen Werte sind auch nicht unbedingt für Erwachsene, aber für die Schülerinnen und Schülerinnen mögen sie hilfreich sein, gut sein. Was könnt ihr machen für unsere Schule? Werte ändern sich. Und es ist in der Tat so, dass es ja nicht darum geht, dass wir über den Goldwert reden. Der ändert sich immer wieder mal, nicht? Mal ist Gold wertvoller, mal weniger. Es geht nicht um Materielles, sondern früher war es nicht in der Gesellschaft vorhanden zu sagen, das ist mein Lebensabschnittspartner. Heute haben wir uns daran gewöhnt, wenn jemand so vorbeikommt und sagt, hier, meine Lebensgefährtin, mein Lebensgefährter oder so. Wir empfinden das jetzt weniger herausfordernd, weil wir uns im Laufe der Jahre immer und immer wieder mal mit dieser Situation treffen mussten. Die Ehe hat Gott geschenkt, nicht die Kirche. Nicht die Kirche hat die Ehe erfunden, sondern Gott hat sie geschenkt. Gott hat Adam und Eva als Ehepaar geschaffen. Steht ja in der Heiligen Schrift, in der Bibel, Gott schuf Adam und Eva und nicht Adam und Detlef. Das hätte er auch machen können. Aber er schuf Adam und Eva als Ehepaar. Und dann sagte Gott noch, vermehrt euch. Und das ist ja bis heute so unter uns Menschen geschehen. Wenn wir jetzt die Ehe abschaffen, dann schaffen wir den ab, der sie gestiftet hat. Und wenn wir Gott abgeschafft haben, dann haben wir auch seine Werte abgeschafft. Weil wer ist Autorität und sagt uns, dass seine Werte noch gültig sind, obwohl es Gott nicht gibt, weil wir ihn abgeschafft haben? Wenn wir Gott abgeschafft haben, dann kommt eine Frage: Wer macht seinen Job? Wer macht seine Arbeit? Das heißt, wenn Gott abgeschafft wurde, müssten wir das übernehmen, was er immer für Menschen getan hat. Weil es ihn nicht mehr gibt, müssen wir versuchen, das zu regeln. Ganz nüchtern, gar nicht böse geredet. Wir hatten ja mal einen Bundeskanzler, der hatte 4 Frauen. Müsste jetzt die 5. glaube ich, sein. Auch daran haben wir uns mehr oder weniger gewöhnt, oder nicht? Und das war eigentlich so ein netter Kerl, ne? Einige mochten ihn, andere mochten ihn weniger. Ja, das ist bei mir auch so. Oder bei dir, ne? Einige mögen dich, andere mögen dich nicht. Ist nichts Übles in dem Sinne. Wenn wir über Werte nachdenken, müssten wir auch die Frage zulassen, woher kommen unsere Werte? Und grundsätzlich kommen Werte von Vorbildern. Wenn jetzt ein Bundeskanzler, sagen wir, 4 Frauen hatte und man nimmt ihn zum Vorbild, was würden die, die ihn zum Vorbild nehmen, machen? Ihm nachleben. Und das würden sie sagen, was wollt ihr? Unser Bundeskanzler, mein Vorbild. Hätten wir einen Finanzminister, der selber Panama Papers hätte, ich weiß nicht, aber dann würde man sagen, wenn der Finanzminister sowas hat, dann ich auch. Mein Vorbild. Wir brauchen also Vorbilder. Unsere Werte verändern sich im Laufe der Jahre. Wenn früher die Ehe eine lebenslange Verbindung vom Staat anerkannt war, dass Menschen gelobten, bis der Tod uns scheidet, haben wir in einigen sogenannten Liturgien schon die Veränderung, wir bleiben zusammen, solange es möglich ist. Das hat sich auch geändert. Das gibt es auch in Hochzeiten. Wenn Werte sich ändern, dann hängt das mit den Vorbildern zusammen. Und ich lade euch ein, das anzunehmen, zu sagen, auch ich bin ein Vorbild. In meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft, in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt, in meinem Land, in dieser Weltgemeinschaft. Vielleicht bin ich als Vorbild nicht groß auffällig, aber doch ein Vorbild. Die Einladung, den lebendigen Gott persönlich kennenzulernen und zu sagen, dieser lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, uns Menschen geschaffen hat, weil ich weigere mich zu glauben, dass wir von den Affen abstammen. Diesen nehme ich zu meinem Vorbild, diesen lebendigen Gott. Und wenn ich diesen lebendigen Gott persönlich begegne in Jesus, und er ist mein Herr und mein Gott, dann sind seine Werte für mich vorbildlich. Vorbild. Und ich werde sie leben und versuchen, anderen Menschen nahe zu bringen. Wir haben in unserer Gesellschaft Gott abgeschafft. Somit haben wir seine Werte abgeschafft. Seine Werte sind die 10 Gebote. Und sie sind für mich lebenswichtig, weil sein Charakter, seine Persönlichkeit auf diesen seinen Werten ruht. Und darin ist Gott unveränderlich. Seine Werte, diese 10 Gebote sind unveränderlich. Und alle, die jetzt im Himmel sind, leben nach diesen seinen Werten im Himmel. Da schert keiner aus. Und alle sind zutiefst zufrieden mit diesen guten Werten. Wenn wir an die 10 Gebote denken, ist es ja so, dass Gott noch nicht beginnt mit einer sogenannten Rede von du sollst nicht. Es gibt ja immer Menschen, die sich gleich daran stoßen. Du sollst nicht. Gott eröffnet seine Werte, diesen sogenannten Katalog, mit den wundervollen Worten: Gute Dame, guter Herr, höre mal, ich bin der Herr, dein Gott. Ist doch wohltuend, oder nicht? Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich, der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägyptenland herausgeführt. Nicht du könntest freikommen, sondern ich, der Herr, dein Gott, ich befreie dich aus aller sogenannten Knechtschaft. Auch jetzt, die unser Leben bedroht, bedrückt oder gefangen hält. Ich, der Herr, habe dich aus Ägyptenland geführt. So stellt sich der lebendige Gott vor. Und dann sagt Gott, du sollst nicht. Auch das würde ich nachvollziehen, dass Gott, wenn er uns geschaffen hat, ein Recht hat auf unser Leben. In der Schule wurde mir beigebracht, ich komme aus dem Zufall. Wenn das wahr wäre, dann hat Adolf Hitler nichts falsch gemacht. Mao hätte nichts falsch gemacht. Stalin hätte nichts falsch gemacht. Oder du oder ich, wir hätten nichts falsch gemacht, wenn wir aus dem Zufall kämen, weil über uns ist nichts. Aber jetzt lernen wir, dass Gott unser Schöpfergott ist. Er hat uns geschaffen. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann hat er ein Recht auf unser Leben. Die ersten 4 Gebote, diese regeln unser Verhältnis zu Gott. Die ersten 4 Gebote, da hat Gott Wert darauf gelegt, dass unser Verhältnis aufgrund seiner Werte mit ihm in Ordnung ist und gut verläuft. Dann die anderen Gebote hat er gegeben, damit wir in einem Zusammenleben zurechtkommen. Eine Regelung zwischen Mensch und Mensch. Wir könnten darüber viel philosophieren, aber ich möchte das an ein paar Beispielen deutlich machen. Gott sagt, du sollst keine Götter haben neben mir. Ich weiß nicht, wie weit ihr informiert seid. Wir haben die sogenannte okkulte Welle. Die Beatles waren vielleicht dafür sehr berühmt geworden. John Lennon hatte seine Seele dem Satan verkauft, einen Vertrag schriftlich gemacht, mit seinem eigenen Blut unterschrieben, dass sie durch Satan die weltberühmteste Musikgruppe aller Zeiten werden. Aberglaube, Okkultismus haben wir in der Gesellschaft. Wir haben das in Literatur, Musik, in Filmen. Steven Spielberg, ich weiß nicht, ob dir dieser Filmemacher mal namentlich begegnet ist. Er sagte, mich führt eine fremde Kraft, wenn ich meine Filme mache. Welche Kraft ist das? Schindlers Liste, beeindruckender Film. Wenn diese eine Sexszene da nicht drin wäre. Mich führt eine fremde Kraft, wenn ich meine Filme mache. Gott mag es nicht, wenn wir mit seinem Feind, dem Teufel, was zu tun hätten. Er sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und in diesem Sinne bin ich auch ein eifersüchtiger Ehemann auf meine Frau Eva. Eifersucht im gesundesten Sinne, nicht im krankhaften Sinn. Und ich hoffe, dass ihr das alle auch seid, wenn ihr verheiratet seid oder mal heiraten wollt. Dass ihr eine gesunde Eifersucht habt. Zu sagen, ich teile meinen Ehepartner nicht mit irgendeinem anderen Menschen. Wenn man sagt, du sollst nicht Ehe brechen, stell dir vor, dein Ehepartner käme nach Hause, du fragst, wo warst du so lange? Ach, ich habe da jemand aus der Jugendzeit getroffen und wir haben Sex gemacht. Das war beeindruckend, wunderschön. Was würde der Ehepartner machen? Die Ehefrau würde das Nudelholz, nicht, in die Hand nehmen. Nein, es geht vielleicht etwas schlimmer ab. Wenn ich an das Gebot denke, du sollst nicht töten, ist jemand hier, der eigentlich traurig ist, vielleicht schon depressiv geworden ist, weil ihn noch niemand ermordet hat. Ist jemand hier, der vielleicht sagt, oh, ich möchte so gerne ermordet werden? Nein, wir wollen alle leben. Das Gebot ist doch brillant. Du sollst nicht töten. Das hat doch keine Kirche entwickelt. Das hat Gott, dein Schöpfer Gott, dein Herr, entwickelt, damit unser Leben gelingt. Genauso wäre es, du sollst Vater und Mutter ehren. Wir hatten doch die antiautoritäre Erziehung. Ich weiß nicht, wie weit das noch in Erinnerung ist. Da hieß es, Kinder dürfen überhaupt nicht geleitet werden. Die müssen sich völlig selbstständig entwickeln. Vater und Mutter ehren ist ein hohes Gut. Ich möchte uns, die wir Väter und Mütter sind, nochmal bitten, dass wir nicht uns so benehmen, dass unsere Kinder uns vielleicht nicht mögen. Dass wir alles tun, dass wir wundervolle Eltern sind. Und dass man nicht als Kind schon damit rechnet, wo schieben wir unsere Eltern hin, wenn sie jetzt nicht mehr könnten. Das Gebot, du sollst nicht stehlen. Der Dieb, der irgendwo was wegnimmt, der würde wild, wenn man ihn bestiehlt. Ist doch auch deutlich. Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Wir erkennen diese Dinge. Gott hat das alles gesagt. Oder über deinen Nächsten kein falsches Zeugnis reden oder gegen deinen Nächsten. Ist jemand hier, der vielleicht sagen würde, ich liebe alle Menschen, die mich aufs Tiefste belügen. Das ist so schön, wenn ich belogen werde. Wir haben unsere Kinder so erzogen, dass sie stets die Wahrheit sagen. Das ist nicht immer angenehm, nicht? Wenn man immer die Wahrheit sagen soll. Wer war's? Ja, dann ging der Kampf los, nicht? Mein Bruder. Wer war's? Mein Bruder. Du sollst die Wahrheit sagen. Und wir lieben eigentlich alle die Wahrheit. Aber es ist nicht mehr so. Auch in der Politik versprechen Politiker im Wahlkampf Tausende von gute Sachen, die sie nicht umsetzen, wenn sie dann Regierung bilden. Wir reden über die Werte Gottes. Und die Werte Gottes sind sowas wie Leitplanken auf der Autobahn. Ich habe immer wieder Autobahnen zu nutzen, um irgendwo hinzukommen, wie jetzt auch vom Ort, wo wir wohnen, hierher und viele Kilometer Leitplanken. Und ich könnte mich eigentlich aufregen, nicht? Sagen, was soll das mit den Leitplanken? Mach die weg, da kann man viel Geld sparen. Nein, wenn man mal unterwegs ist auf einer hohen Brücke und man sieht, ein Auto ist durch eine Leitplanke nicht runtergestürzt, 70 Meter tief, sondern hängen geblieben, dann wird man dankbar für eine Leitplanke. Dann denkt man, wunderbar, dass es so etwas gibt. Leitplanken sind mir gemacht worden, damit mein Leben geschützter verläuft auf der Autobahn. Dass ich nicht da hin und her schleudere und vielleicht irgendwo gegen einen Baum, sondern in eine Leitplanke und mein Leben vielleicht gerettet bleiben kann. Leitplanken an den Straßen sollte sich niemand ärgern. Wenn wir die Gebote Gottes haben, dann sind sie eigentlich ein Spiegel, in dem wir hineinschauen. Der Spiegel zeigt mir, wie ich wirklich aussehe. Die Werte Gottes, die 10 Gebote, zeigen dir und mir, uns Menschen, wie wir wirklich sind. Und wir sollten alle in diesen Spiegel Gottes hineinschauen und gucken, bin ich übereinstimmend mit seinen Werten? Und ich meine, wenn einer sagt, ich bin Christ oder Christin, dann sollte er doch die 10 Gebote auswendig gelernt haben. Doch, mach das mal. Das ist enorm hilfreich, 10 Gebote auswendig lernen. Wer musste das? Ich musste das im kirchlichen Unterricht. Hebt mal die Hand, seid mal so mutig. Wer musste die, da bitte? 3, 4. Aber nur 4. Ja, die anderen müssen das noch. Aber hallo, Herr Pastor, nächstes Mal die 10 Gebote abfragen. Die sind so hilfreich für unser persönliches Leben. Ganz bestimmt. Und die 10 Gebote, die Werte Gottes, sind eine Gebrauchsanweisung. Ich habe eine Waschmaschine mit Eva zusammen gekauft. Und die kann 90 Grad waschen, 90 Grad. Und wenn ich jetzt ein Pullover hätte, reine Wolle, nicht? Jetzt guck mal, meine Arme sind ja nicht so kurz. Und ich würde jetzt ein Pullover 90 Grad heiß waschen. Was könnte ich danach tun? Ich könnte es meinen Enkel schenken. Nicht? Unseren 6-jährigen Jungen könnte ich sagen, guck mal, vom Opa für dich auf dein Maß 90 Grad gewaschen. Was ich damit sagen möchte ist, jede Hausfrau, jeder Hausmann oder wenn wir an Autos denken, wir lernen alle Gebrauchsanweisungen, damit es gelingt. Die Gebote Gottes sind eine Gebrauchsanweisung für unser Leben, damit dein Leben, gute Frau, dein Leben, guter Mann, mein Leben, mein Eheleben, mein Familienleben besser gelingen kann. Wenn ich mir Gott zum Vorbild nehme, seine Gebote, seine Werte annehme, auf diesen Werten, auf diesem Fundament ruht seine Persönlichkeit. Und dann gelingt mein Leben besser. Wenn Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, und er stellt sich so vor, dann darf er doch in deinem Leben anklopfen. Das ist doch sein Recht. Wer wollte als Mensch dem lebendigen Gott dieses Recht verwehren? Gott hat uns doch geschaffen, also darf er doch in diesem Sinne anklopfen und sagen, öffne deine Lebenstür. Ich würde heute so gerne in dein Leben einsteigen. Wir haben vielleicht uns verführen lassen durch andere Sichtweisen, zum Beispiel, wiederholt, wir kommen aus dem Zufall. Gott gibt es nicht. Dieser Engländer, dieser Philosophieprofessor Richard Dawkins, der einen Eindruck wieder macht als Neomaterialismus, der sagte, mit seiner Intelligenz, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott. Er hat nicht gesagt, Gott gibt es nicht, weil das kann niemand beweisen, dass es Gott nicht gibt. Das kann man nur glauben oder annehmen oder sagen, ich entscheide mich gegen Gott, für mich gibt es den nicht. Aber Gott hat uns gemacht, er hat Himmel und Erde geschaffen, das Universum. Und jetzt hat er das Recht, bei uns anzuklopfen. Gott ist so groß, dass er gesagt hat, diese Erde, auf der wir hier sind, hat er zum Schemel seiner Füße gemacht. Und unsere Oma hatte noch einen Schemel, so eine Fußbank. Und wenn Gott sagt, die Erde habe ich zum Schemel meiner Füße gemacht, mein Leben ruht auf dieser Erde, die ich geschaffen habe und euch habe ich dazu gemacht und jetzt nehmt das bitte an. Ich bin der Herr, dein Gott. Und wenn jemand hier wäre und würde sagen, das interessiert mich nicht, er ist trotzdem der Herr, dein Gott. Er hat dich geschaffen. Natürlich, durch die Eltern sind wir in dieses Leben gekommen. Und wenn wir das zurückführen auf unsere allerersten gemeinsamen Eltern, Adam und Eva, wo kamen sie her? Aus Lehm? Aus Erdreich, aus den Mineralien, aus dem Erdreich, aus der Rippe. Und so sind wir durch Gott geschaffen heute hier. Gott hat uns für den Himmel bestimmt, weil wir durch Adam und Eva das Paradies verloren haben. Adam und Eva lebten vor der Sünde im Paradies und Gott kam abends am Ende des Tages und hat mit Adam und Eva geredet über vieles. Garantiert hat Adam und Eva von Gott die Information bekommen, wie Gott Himmel und Erde gemacht hat. Und das hat Adam und Eva weitergegeben und irgendwann hat es Mose aufgeschrieben. Ich verstehe das gar nicht, dass man sich dagegen wehrt, es sei denn, man mag Gott nicht. Dann kann man ja sagen, wir kommen aus der Evolution, aus dem Zufall, alles gut möglich. Gott hat dich gewollt und Gott liebt dich. Er liebt dich ohne Ende. Er liebt dich so sehr, dass er Jesus gegeben hat. Nicht, hier ist ja ein Tiffany-Kreuz, das ist ja was Edles, wenn man das anschaut. Jesus starb aber an einem Fluchholz, weil sein himmlischer Gott, sein Vater ihn bat, werde Mensch und nimm alle Verfehlungen aller Menschen auf dich, dass ich sie am Kreuz bestrafen kann, die Verfehlungen, damit ich die Menschen lieben darf und lieben kann ohne Ende, bis in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten hinein. Darum brauchen wir Jesus. Wenn er unser Schöpfergott ist, dann hat er ein Recht auf unsere Anbetung. Wenn Gott dein Gott ist, dann hat er ein Recht auf deine Anbetung. Die kannst du ihm nicht verweigern. Und jeder Vater und jede Mutter, und wenn ich jetzt so hier die ganz jungen Menschen sehe, nicht? Gestern, da lief ein Vater mit so einem ganz jungen Menschen. Der war sowas von ergriffen, dieser Vater. Och, der hielt das so. Und ich spürte die Liebe von diesem Vater. Oder gestern kam heute auch so ein ganz, ganz wunderschönes Mädchen, blaue Augen, nicht? Und gab mir die Hand. Von ganz alleine, ich war gerührt. Gott hat ein Recht auf unsere Anbetung und wir sehen, solch ein wunderbarer Mensch hat jetzt Nachwuchs, ein Vater, eine Mutter. Dann kann sich der Vater nicht vorstellen, dass dieses Kind vielleicht mal ganz, ganz schwere Wege geht. Drogen, kriminell oder was auch immer. Man denkt, alle mögen das tun, aber doch mein Kind nicht. Und wenn es dann so weit ist, dann zerreißt einem das Herz. Was muss Gott leiden an uns und unserem sündigen Leben, Lebensstil? Obwohl er ein Recht auf unsere Anbetung hat, geben wir sie ihm nicht. Und sagen vielleicht, ja, ich bin auch gläubig. Aber ich kenne Gott nicht, aber ich bin gläubig. Und Gott sehnt sich danach, in unser Leben einzusteigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Flasche mit braunem Inhalt fülle und schreibe drauf Coca-Cola und würde das verkaufen und Coca-Cola würde das mitbekommen, was passiert? Ich werde ein Gerichtsverfahren bekommen, weil Coca-Cola ist geschützt. Coca-Cola würde das nie dulden. Wie viel mehr hat Gott ein Recht auf seinen Namen? Du sollst seinen Namen nicht missbrauchen. Gute Frau, guter Mann. Er wird den, der den Namen Gottes missbraucht, nicht ungestraft lassen. Jetzt macht das noch alles recht gut aussehen und wir können noch unsere Muskeln spielen lassen, als wäre Gott schwach. Aber Gott hat uns informiert und darum lädt die Kirche Jesu Christi immer wieder zur Umkehr ein, dass Menschen sich aufmachen und ihr Leben Gott anbieten und sagen, hier ist mein Leben, ich bin schuldig geworden. Ich habe deine Werte missachtet, deine Gebote übertreten und ich habe das gemacht. Ich habe seine Gebote übertreten. Wenn ich jetzt ganz einfach fragen würde, mit Handzeichen, wer ist hier, der schon mal gelogen hat, würden wahrscheinlich, genau, da, ohne Aufforderung, meine Hand auch. Ich kann gleich zwei hochheben. Ja, mehr als einmal gelogen. Wir sind alle schuldig. Eine Rechtsanwältin wurde Christin, indem sie Jesus Christus aufforderte, komm in mein Herz, vergib mir meine Sünden. Und sie sagte, ich habe alle Gebote übertreten. Ist doch beeindruckend. Eine Rechtsanwältin. Ich habe alle Gebote übertreten. Wir brauchen nicht unsere Nase erheben, als wären wir sündenlos oder sündfrei. Das weiß jeder von uns, dass wir so viele Übertretungen haben. Und Gott fordert uns auf, frei zu werden von diesen Dingen. Wie macht er uns frei? Durch das, was er in Jesus Christus für uns schuf. Darum nennen Christen diesen Jesus, diesen Christus, Erlöser, Befreier. Jesus befreit von Sünde. Er befreit von Verlorenheit, von Bindungen, von Zwängen, von Sünden. Er vergibt und schenkt ein neues Leben. Und jeder Mensch ist eingeladen, diesen Herrn Jesus Christus anzurufen. Durch ein Gebet. Das kann man alleine vielleicht machen. Ich habe das mit einem Missionar zusammengetan. Ungefähr so, Herr Jesus Christus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Herz und vergib mir meine Sünden. Schenke mir ewiges Leben. Ich bitte dich herzlich darum. So wahr ich hier bin, er hat es wirklich gemacht. Und dieser Tag, als er in mein Leben kam, veränderte alles in mir. So bin ich ein Mensch geworden, der mit diesem Herrn Jesus Christus lebt. Und seinem himmlischen Vater danke ich von ganzem Herzen, dass er mir diesen seinen Sohn gesandt hat, dass ich Gott finden konnte. Denn Jesus hat es ja so formuliert. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, es sei denn durch mich. Ich war einmal in Griechenland zur Mission. Und die Griechen lesen ja griechisch, altgriechisch einige. Und da haben mir diese griechischen Christinnen und Christen gesagt, Jesus hat das so formuliert, ich, Jesus, als Person bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person, keine Philosophie. Ich, Jesus Christus, als Person bin der Weg. Der Weg ist keine Religion, sondern eine Person. Ich, Jesus Christus, ich bin das ewige Leben. Das ewige Leben ist eine Person, keine Frömmigkeit. Dass ich sagen würde, ich bete jetzt mehr und sündige weniger, das ist alles gut. Aber Jesus ist der Einzige als Person, der mir, dir, uns Menschen von Gott zum Weg, zur Wahrheit, zum Leben gemacht wurde, dass wir bei Gott ankommen können. Ich wünsche uns allen, dass wir eine tiefe persönliche Begegnung mit diesem Herrn Jesus Christus haben.